Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice-Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge im Merkwürdig-Podcast, heute mit Stefan Berndt. Hallo Stefan, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Nadine, ich grüße dich.
Ja, Stefan und ich darf das verraten, wir haben lange um einen Termin gerungen und jetzt heute ist es endlich soweit.
Stimmt. Lag aber zu 100% bei mir und nicht bei dir, Nadine.
Immer ein Hin und Her und jetzt haben wir es endlich geschafft und ich freue mich sehr, dass ich Stefan auch gewinnen konnte. Stell euch Stefan ein bisschen vor, falls ihr seinen, schon mal einen kleinen Augenzwinkern, seinen Podcast noch nicht gehört habt. Den gibt es nämlich auch seit kurzem. Stefan ist 36, ist Personaler und HR-Experte und auch Leader für stark wachsende Tech-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Seit über 10 Jahren beschäftigst du dich mit den Themen, die in diesem Spektrum sind. Schön hast du es gesagt, from hire to retire, was ich auch total cool finde persönlich, möchte ich auch gerne später darauf eingehen. Und natürlich alles, was sich in diesem Feld bewegt. Aufgewachsen ist Stefan in Kloppenburg, hat Wirtschaftsabitur und eine Bankausbildung gemacht, war Zivi und hat ein HR-Studium inklusive Auslandssemester in England absolviert. Während des Studiums hat er unter anderem die Studierendenschaft als Vorstand angeführt und ein wertvolles Stipendienprogramm aufgebaut und lebt heute mit seiner Familie in Mannheim und bezeichnet sich selbst, jetzt mal die Ohren aufgesperrt, als positiv Verrückter mit dem Hang zum Außergewöhnlichen. Und das als HRler, ne? Da müssen ja jetzt eigentlich alle Glocken klingeln sozusagen. Seit März 2022 ist Stefan auch Podcaster. Sein Podcast heißt Ja klar. Ja, sieht man in den Shownotes auch nochmal ganz genau, wie es geschrieben ist. Und ist auch der Podcast für Personaler, HR, Manager, Unternehmer, Führungskräfte, die langfristig erfolgreich in ihrem Unternehmen sein wollen. Und Stefan leistet damit einen wertvollen Beitrag in der Unternehmenswelt, in der eigentlich jeder gerne arbeiten möchte, das Idealbild ein bisschen zu verkörpern. Und aus seiner Sicht ist ein No-Go, dass HR weniger bis gar nicht in der Geschäftsführung vertreten ist. Da gehen wir auch heute drauf ein. Und gleich zu Beginn, das ist auch nochmal ein kleiner Wink mit dem Zaunfall zu Stefans Podcast, ist gleich zu Beginn auch in die Top 10 der Apple Podcast Charts eingestiegen. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Mega Start hingelegt auch im März. Und jetzt geht es sozusagen heiter weiter. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute im Merkwürdig-Podcast mit dabei bist und wir ein bisschen über eins deiner präferierten Themen plaudern können, sozusagen, will ich mal sagen. Ja, was auch tatsächlich, das darf ich, glaube ich, wegschicken und meine Hörerinnen und Hörer werden das wissen, auch ein Herzensthema von mir ist, weil ich glaube, da drückt der Schuh ganz, ganz, ganz oft. Ja? Wie siehst du das denn? Was begegnet dir? Warum hängen die Geschäftsführer da nicht drin?
Gleich die schwierigste Frage vorneweg. Ja. Und man kann sie tatsächlich auch nicht mit Ja, Nein oder vielleicht beantworten, sondern wie immer im HR-Kontext oder auch People-Kontext ist es so, dass man da ein Stück weit hinführen muss. Mhm. Und das versuche ich auch. Und du hast meinen Podcast jetzt schon genannt. Genau, das versuche ich mit Ja, klar. Und deswegen das HR auch in Großbuchstaben. Mhm. Versuche ich einen Beitrag dazu zu leisten, dass das Thema HR noch weiter in den Fokus rückt. Und die Märkte tun ja auch gerade, also Arbeitsmärkte, um es konkreter zu sagen, tun ja gerade ihr Übriges. Wir hören, ich glaube, jeden Tag mittlerweile auch in den ganz normalen Nachrichten, dass Dinge wegen Personalmangel ausfallen, die Bahnen fahren nicht, manche Dinge können nicht bereitgestellt werden. Also dieses Thema Personal rückt auch mittlerweile in den Fokus aller. Und für mich ist, ich bin seit über 10 Jahren in diesem Geschäft jetzt auch unterwegs, primär für schnell wachsende Unternehmen im Fintech-Bereich, also auch B2B. Das heißt so viel wie, na, man kennt die Firmen, für die ich arbeite, jetzt nicht unbedingt aus der Werbung. Und für uns ist es auch dann noch mal schwerer, an Personal ranzukommen, weil man uns einfach nicht kennt. Alle anderen große Autohersteller kennt natürlich jeder. Deswegen sind das auch immer die erfolgreichsten Marken, so ungefähr, ne? Weil das auch jeder kennt und jeder irgendwie assoziieren kann. Genau. Ich beobachte in diesen schnell wachsenden Unternehmen, dass es in den Geschäftsführungen oftmals zu wenig HR-Kompetenz gibt. Damit spreche ich aber auch GeschäftsführerInnen überhaupt nicht die Kompetenz ab, ein Unternehmen zu führen. Nur bin ich der festen Überzeugung, dass HRler, so wie ich beispielsweise, einen Mehrwert liefern können, um eine ja, um eine Unternehmenskultur, um einen Arbeitgeber der Zukunft aufzubauen, der wirklich gut aufgestellt ist, weil wir sowohl auf der Seite des Recruitings sehen, wie schwer das für Firmen wird, Menschen überhaupt adäquat zu finden und Positionen zu besetzen. Was aber noch viel, viel dramatischer wird in Zukunft, ist, diese Menschen, die gut zu unserer Kultur passen, auch zu halten und mit Programmen auch bei uns zu halten. Denn so wie das früher bei meinem Vater war, ein Arbeitgeber über 40 bis 50 Jahre, aus der Zeit sind wir schon Ewigkeiten raus, bestimmt schon 10, 20 Jahre, und das wird in Zukunft noch mal heftiger. Und ich habe vorhin die Märkte angesprochen, die werden das schon ein Stück weit regeln. Und ich stelle mich hin und sage, in 5 bis 10 Jahren wird es die Firmen, die wir jetzt heute so kennen, in der Form auch nicht mehr geben, wenn sie sich nicht maßgeblich um ihr Personal kümmern.
Ja, genau. Wenn sie sich nicht um die Menschen kümmern auch am Ende. Ne? Das ist ja das große Ding. Also ich nehme das jetzt auch immer noch mal mehr wahr, was du eben gesagt hast. Schließungen, also bei uns jetzt hier im Umfeld, die ersten Restaurants, die schließen vorübergehend, weil sie keine Menschen haben, die den Service machen können. Das ist halt richtig, richtig krass. Und da geht ja auch dann so eine Kette in Gang. Also was wird Essen gehen zum Beispiel irgendwann kosten? Was werden Dienstleistungen kosten? Was kostet es nachher im Supermarkt, wo du auch Menschen brauchst, die die Ware ins Regal räumen etc.? Ja, also es zieht sich ja, alles hängt ja am Ende mit allem zusammen. Das haben wir ja durch Corona schon erfahren dürfen sozusagen. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt letztlich, ja.
Die Beispiele kommen näher. Ich habe noch einen, ein ganz einfaches Beispiel. Ich wollte vor 2 Wochen einen Tisch bei uns hier in der Nähe in Ladenburg reservieren und habe vorher, wie man das heutzutage so macht, gegoogelt, TripAdvisor, habe das schön vorher rausgesucht, wollte meine Frau auch überraschen, dass wir da zu zweit essen gehen. Rufe ich da an, möchte einen Tisch reservieren, sagt mir der Gastronom, den können Sie gerne haben, den Tisch, Sie kriegen bei mir aber nur Getränke. Da ich sage, okay, das ist jetzt ungewöhnlich, warum kriege ich bei Ihnen nur Getränke und nichts zu essen? Ich habe kein Personal. Das war die Antwort. Ich habe kein Personal. Und das war ein sehr gut laufendes Restaurant. Ich glaube, das auf TripAdvisor war es auf Platz 2 für Ladenburg. Also es ist ein kleiner Ort in der Nähe von Mannheim. Findet auf Google auch sehr viele Rezensionen. Aber wir sind dann auch mal, spaßeshalber hört sich jetzt beknackt an, aber wir sind dann auch mal da vorbeigelaufen und der Laden hatte einfach komplett dicht. Und der Grund ist, dass dieser Mensch seiner Leidenschaft nicht nachkommen kann, weil er niemanden findet, der das mit ihm macht. So, und das hat mich schon getroffen. Wir haben natürlich ein anderes Restaurant gefunden, ne? Also Wettbewerb gibt es überall. Das ist nicht die Frage, aber es ist tatsächlich mittlerweile so, dass es auch jeder in meinem familiären Umkreis kriegt es mit. Und es ist nicht mehr so nach dem Motto, ach, was macht denn der Stefan da im HR oder so, sondern es rückt jetzt langsam mehr in den Fokus aller. Deine Zuhörerin, meine Zuhörerin, werden sicherlich sofort Schnipp machen und haben auch so ein Beispiel. Und das war jetzt gerade nur ein sehr leichtes Beispiel, sehr einfaches Beispiel, woran man erkennt, dass es ohne gutes Personal, und das Gut können wir in dem Zusammenhang auch mal streichen, ohne Personal geht es halt einfach nicht in manchen Themenfeldern. Ne?
Genau, das ist eben der Punkt am Ende, ja. Die Priorität da reinzulegen ist ja das Entscheidende. Ne? Also es geht ja schon los. Ich möchte mal die Kette noch vor den Geschäftsführer gerade spannen. Also, und zwar, es geht ja schon darum, dass man gute Leute hat, die sich ums Recruiting kümmern, die sich um die Arbeitgebermarke kümmern. Ja. Also das ist ja, da geht's ja schon mal zuerst los sozusagen, weil wer soll an den Geschäftsführer, Vorstand, Chef, wie auch immer wir ihn heute nennen wollen, herantreten und diese Dinge aufzeigen, wenn nicht gute Leute, die in diesen Themen, People, Culture, wie auch immer, aktiv sind und da den Finger, will ich mal sagen, in die Wunde legen sozusagen. Ja.
Vollkommen bei dir. Gibt immer noch Unternehmen, Entschuldigung, immer noch Unternehmen, die das Thema, und selbst wenn der HR da jetzt nicht irgendwie am Entscheidungstisch mit dran sitzt oder direkt an den Geschäftsführer berichtet, das mal eben an Seite gestellt, dafür plädiere ich aber. Wenn im Recruiting, wenn das so eben mitgemacht wird, das macht man im Vertrieb doch auch nicht. Das macht doch im Marketing auch keiner. Und das ist das für mich über Jahre hinweg schon immer, da habe ich die Stirn gerunzelt und gedacht, warum ist das denn so? Und deswegen ja auch mit meinem eigenen Podcast auf die Reise begeben, um das ein Stück weit zu ändern und deswegen auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeitswelt noch ein Stück weit cooler, noch ein Stück weit besser auch wird. Ich weiß, dass es viele da draußen gibt, die das schon richtig, richtig gut machen. Ja. Ich glaube, die werden auch langfristig und nachhaltig wirklich die Nasenspitze voraus haben, weil sie einfach das Thema Mensch in den Fokus rücken und nicht beiseite legen und sagen, ach, ich will mit diesem ganzen Thema nichts zu tun haben. Menschen bekomme ich schon immer und die Guten auch. Ich kann die attraktivieren. Das klappt schon immer irgendwie. Die Zeiten sind vorbei.
Ja, das sehe ich auch so. Das ist gerade eben schön gesagt. Das ist ein interessanter Ansatz auch, den ich immer auch versuche, mit Kunden auch zu diskutieren, nämlich im Vertrieb machen wir es doch auch nicht so, ja. Also, und es ist ja nichts anderes, mal wirklich Butter bei die Fische, nichts anderes als Vertrieb. Du nickst, du siehst das genauso.
Ich sehe das absolut genauso und ich verstehe es auch nicht, dass wir im Personal oder im HR dann auch immer für irgendwelche Budgets kämpfen müssen, weil das müssen die im Vertrieb, ich sage jetzt mal pauschal, auch nicht. Sondern da steht Vertrieb auf der Visitenkarte und Abfahrt. Ja, also das ist gerade im B2B-Geschäft ist das so. Da können wir auch brutal runterrechnen, was die Akquisitionskosten für einen Kunden sind. Also wir können es alles auf das letzte Detaillevel runterphasen. Vertriebler haben immer Attention, immer Aufmerksamkeit in C-Level, weil das eben das ist, was das C-Level mit dem Board, also mit den Geldgebern in aller Regel dann natürlich auch verhandelt und bequatscht.
Klar.
Ich bin fest davon überzeugt, dass in Zukunft diese Zahlen auch weiterhin auf dem Tisch liegen. Das macht nur Sinn. Das ist das Business, das ist das Geschäft. Ich glaube aber auch, dass mindestens genauso HR-KPIs mit drauf müssen. Wie schnell setzen wir unsere Hiring-Pläne um? Weil das ist immer der Showstopper für Projekte, wenn wir die Leute nicht rechtzeitig ranbekommen. Und da kommt HR jetzt immer mehr in den Fokus. Wenn du im Fokus bist, wird es natürlich auch schwierig. Auf einmal musst du Verantwortung übernehmen. Ja, das wollen wir im HR auch nicht immer so unbedingt. Deswegen stelle ich mich auch hin und sage, wir müssen da aus der Opferrolle als HR raus. Wir dürfen uns nicht immer hinter irgendwie anderen verstecken. Wenn wir dann mal wirklich vorne dran sind, wenn wir die Nase im Wind haben, dann müssen wir auch mal dranbleiben und sagen, okay, ja, liebe Geschäftsführung, wie machen wir das denn jetzt? Was wollt ihr denn genau von uns wissen? Und dann wirklich dranbleiben und penetrant bleiben, sympathisch penetrant bleiben und aber dann auch auf Augenhöhe mit den Leuten diskutieren und nicht nur unsere schöne blumige HR-Welt darstellen und alles schlimm und schlecht. Und wenn wir das nicht so machen, oh Gott, dann sind wir als Arbeitgeber demnächst geliefert. Nee, so einfach dürfen wir uns das als HR dann nicht machen. Und dafür stehe ich mittlerweile, ne? Und dafür halte ich dann auch mein Gesicht in die Kamera und will dem Ganzen auch ein Bild geben oder ein Gesicht geben für vielleicht auch eine neue Art von Personalern. Vielleicht lass es mich so sagen, eine neue, neue HR-Persönlichkeit vielleicht. Ich möchte damit auch niemandem auf den Fuß treten, die in ihrer Vergangenheit super gutes HR gemacht haben. Und ich trete immer gerne alten weißen Männern auf die Füße. Das ist aber in allen anderen Unternehmensbereichen auch so. Das meine ich aber gar nicht so persönlich, sondern das ist das Bild, was wir im HR auch oftmals abgeben. Dass wir alte, graue Eminenzen dort sitzen haben, männlich oder weiblich, mal völlig egal.
Ja.
Wir packen da immer ein A in die Stellenanzeige für all. Das macht total Sinn.
Mhm.
Und da bin ich halt ein anderer Typ und ecke natürlich damit auch komplett an, weil das kennt die andere Seite dann auch auf einmal nicht, dass da jemand ist, der das Thema so dermaßen nach vorne spült und auch einfach mal eine ganz andere Konnotation gibt. Und dafür kämpfe ich gerade. Und das macht Laune.
Dir macht das Laune, genau. Ja. Mir hat es auch immer Laune gemacht zu kämpfen. Und ich war ja nie im Personal, sondern immer im Marketing tatsächlich. Habe da aber auch gekämpft sozusagen. Das finde ich gerade ganz schön, weil das eben so ein höheres Ziel ist, was du dir ja auch damit ausgedacht hast. Und ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, es funktioniert auch nur mit diesem höheren Ziel. Wenn wir nur Arbeitsbienchen sein wollen und abarbeiten, dann geht natürlich auch nichts nach vorne. Und du hast es eben so schön genannt mit der Opferrolle auch. Dann werden wir immer in dieser Opferrolle bleiben. Ne? Und dann egal, ob wir jetzt im Personal, Marketing, wie auch immer, ich kann mich auch als Geschäftsführer hinstellen und in der Opferrolle sein. Ne? Da muss man aber am Ende auch Verantwortung übernehmen und dann jemanden finden, der sich vielleicht um diese Thematiken kümmert. Ne? Ich habe mal eine Folge gemacht auch zur Thematik, wer kümmert sich denn jetzt um dieses Employer Branding? Ja, wer macht das denn jetzt? Ja, das ist eben genau das Ding. Und dann kommen wir auch wieder in die Schleife. Das ist ja mein Lieblingswort. Dafür, glaube ich, darf ich das mal so sagen, da hassen mich, glaube ich, einige Kunden, ja, weil ich immer sage, wer übernimmt die Verantwortung?
Mhm.
Und das gilt nicht nur immer für das Thema, es gilt auch manchmal für andere Projekte, die ich habe. Und das ist tatsächlich, wir mögen alle verzeihen, die jetzt zuhören, eine Thematik, die ich ganz oft habe, dass im Personal die Verantwortung weggeschoben wird. Auf den Vorgesetzten bis hin zur Geschäftsführung, weil keiner wirklich sagt, ja, ich schreibe mir das jetzt auf die Fahnen und ich gehe das jetzt an und ich bediene mich der Mittel aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, aus der Kommunikation, was auch immer alles von allem, was wir zehren können, Das ist eine Beobachtung, die ich mache tatsächlich auch. Ja.
Teile ich komplett, habe ich vor kurzem mit dem Michael Becher auch lange drüber gesprochen in meinem Podcast. Wir haben das genannt, ist das Kunst, also in Klammern dann HR-Gesetz, oder kann das weg? Ja. Und da haben wir auch tiefer über dieses Thema nicht nur sinniert, sondern wir haben da wirklich auch, glaube ich, sehr, sehr guten Content auch geliefert und auch so ein paar Hacks, wie man das anders machen kann. Und da bin ich vollkommen bei dir, dass wir Personaler tatsächlich das über die letzten Dekaden nie wirklich gelernt haben, auch mal Verantwortung zu übernehmen. Weil Verantwortung übernehmen heißt dann auch, wenn mal was schief geht, dann die Nase auch in den Wind zu halten und zu sagen, ja, die Entscheidung habe ich damals unter den Voraussetzungen getroffen, jetzt ist es anders eingetreten, ich stehe dazu.
Mhm.
Punkt.
Genau.
Und nicht dann duckmäuserisch weggehen und sagen, ja, aber eigentlich ist ja die Verantwortung dann doch immer irgendwie in den Fachbereichen oder sowas. Wenn es ums Thema Hiring geht, ja, natürlich, am Ende des Tages geht es auch wieder um Business, aber der totale Enabler dafür ist Personal und das sind Menschen und da müssen wir uns dieses Thema Collaboration mehr und mehr auf die Fahne schreiben. Das geht nur im Team, das müssen die Führungskräfte, Geschäftsführer mindestens genauso verstehen wie wir Personaler und wir können nicht immer nach jedem Meeting rausgehen und sagen, ach, die Führungskraft schon wieder, die hat das wieder nicht verstanden und das und jenes und alles ist immer so und alle irgendwie am Pöbeln oder sowas.
Ja.
Damit versuche ich aufzuräumen und damit stoße ich natürlich an Grenzen und damit ecke ich natürlich auch an, weil das ist anders als andere. Sonst kennt man Personal immer, ja, die stimmen zu, das ist der Prügelknabe, die kriegen das dann ab, die können das schon, die haben das Fell dafür und so. Nee, ich will das Fell dafür gar nicht haben. Ich will die Energie mit mir selber und meinem Team dafür gar nicht aufbringen. Wenn jemand anders in die Grütze gegriffen hat, ja, dann hat er selber in die Grütze gegriffen. Wo ist das Problem? Ich verurteile dich doch deswegen jetzt nicht.
Ja.
Ich möchte aber für sowas auch nicht verurteilt werden. Und wenn ich wirklich mal ein Fehler passiert ist, ja, so what? Dann weitermachen. Lessons learned rausziehen, kurz zurückziehen, überlegen, boah, die Entscheidung war wirklich ein bisschen Panne beim nächsten Mal, so wie du es gerade gesagt hast. Die Kompetenz ist doch komplett im Unternehmen da. Im Marketing, im Vertrieb, in der Kommunikation. Das sind doch, wir stellen doch eigentlich nur Experten ein. Wir stellen doch keine schlechten Mitarbeiter ein. So, das hat auch noch kein Unternehmen gesagt auf diesem Planeten. Wir stellen immer nur Gute ein, wir wollen immer nur A-Player. So, dass aber nicht nur ein Unternehmen aus A-Playern bestehen kann, das müssen wir langsam auch mal verstehen. Und sich, und da habe ich mit Michael sehr eng drüber gesprochen, sich wirklich anderer Expertise annehmen und wirklich dort Schüler zu sein, das ist, glaube ich, etwas, was wir im HR mehr und mehr lernen müssen. Und damit machen wir uns im Unternehmen auch Freunde und bilden dann auch Allianzen. Ne? Wir müssen da so unser HR-Ego so ein bisschen hinten dran stellen. Aber dass das nicht leicht ist und dass das jetzt dauert, das weiß ich auch, ja.
HR-Ego, das finde ich richtig cool, ja. Das ist ja auch oft so, ne. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich gebe die mal mit. Zum Thema HR-Ego klingelt es bei mir sofort. Ich hatte wirklich mal ein Vorstellungsgespräch, das ist schon lange, lange her, ja. Und ich wollte da eigentlich echt ganz gerne hin. Aber passiert, zugetragen hat sich dann, dass an dem Tag geschneit hat, ich da hingefahren bin und dann auf so einem zugigen Stuhl saß am Empfang, wo immer so eine elektrische Tür auf und zu ging, weil der Stuhl, glaube ich, schlecht positioniert war. Und ich war eh schon komplett irgendwie durchgefroren quasi und die Anreise war anstrengend und keine Ahnung. Und dann saß ich da irgendwie 25 Minuten, bis ich dann abgeholt worden bin von damaligen Personalleiter, der die ganze Zeit Kekse gegessen hat. Ja, das ist echt, ne, was ich für eine Erinnerung habe, ja.
Ja.
Der die ganze Zeit Kekse gegessen hat und ich hatte schon bei der zweiten Frage keinen Bock mehr, mich mit dem zu unterhalten, weil ich es als ganz schön arrogant wahrgenommen habe, dass er die ganze Zeit in die Kekse greift. Und als Bewerber hat man ja immer so dieses Ding, ne, am besten nur mal am Besserchen nippen und so, ja. Und er frisst und frisst. Also ich sage das jetzt mal wirklich ganz provokant. Und dann ist mir später noch passiert, dass ich so einen Test machen sollte. Und ich weiß gar nicht, warum ich so lange geblieben bin. Aber mega arrogant alles. Also hat alles mega arrogant gewirkt, ne. Waren noch andere Leute dabei, aber unglaublich arrogant. Und dann habe ich diesen Test gemacht an so einem verlassenen Computerarbeitsplatz. Und ich sollte anrufen, wenn ich fertig bin. Und dann habe ich die Tests aller anderen Kandidaten gefunden auf dem Desktop, ja. Also war jetzt auch nicht so eine Wahnsinnsherausforderung, weil ich sollte es halt auch da abspeichern. Und das habe ich aber am Anfang schon gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, ist das jetzt ein Test? Oder, also weißt du, ist der Test zu sagen, sorry, aber ich kann hier alle Tests sehen? Oder soll ich das jetzt wirklich machen und so? Und dann war ich irritiert, dann habe ich es schnell gemacht. Das waren so ein paar Excel-Aufgaben, es war jetzt nichts Dramatisches. Und dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich wollte nur sagen, ich bin dann mal weg. Sie brauchen mir auch nichts mehr zu schicken. Es ist alles okay, ja. Und das ist mein Eindruck, den ich halt bis heute habe. Und das haben halt ganz viele Personaler gelebt oder sie haben es halt genauso gelernt, ja. Und diesen ganzen Change, den du auch beschrieben hast, auch diesen, ja, ich will mal sagen, Mindshift, ja, am Ende, den erleben sie halt gar nicht, ja, weil es keiner reinbringt in das Unternehmen am Ende. Also ganz wenige, die eben sich mit der neuen sozusagen Arbeitswelt konfrontiert sehen, auch so wie du auch einer bist natürlich, der dann in den Unternehmen auch aktiv ist. Aber die Frage ist ja, wie kriegen wir diesen Mindshift da rein und wie kommen wir weg von, darf man das sagen, also diese Haufe-Seminare, ja, Entschuldigung, ist das jetzt, ja, keine Ahnung, diese Haufe-Seminare, wo wir echt immer noch klassische Personalarbeit lernen, wo ich mir die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wo dann Menschen sind, die um die 60 sind, also jetzt nichts dagegen, aber die tatsächlich noch klassisches HR, ob das Stellenanzeige ist, Recruiting, also ich erlebe das sehr oft und da auch wirklich lehren und denen man natürlich vertraut aufgrund dieses Markennamens, aber dieser Shift kommt halt gar nicht und ich frage mich halt, wie man den anschubsen kann, also zum einen für die Personaler und der nächste Schritt ist ja, dann auch im Bereich Unternehmensführung, ja.
Also wenn ich jetzt nicht sage, ja klar, Podcast hören, dann habe ich wirklich komplett was falsch verstanden bei unserem Podcast-Manager, nenne ich ihn jetzt mal, ja, beim Stefan. Ja. Der hat uns ja beide so ein bisschen angeschubst bei diesem Thema.
Genau.
Da gibt es auch wieder keine einfache Antwort drauf, weil sich alles in den letzten Jahrzehnten auch ein Stück weit entwickelt hat und auch so ein Player wie Haufe hat natürlich seine Berechtigung, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Seminare sind halt oftmals von der Stange. So. Und viele wollen im Unternehmen auch Weiterbildung von der Stange. Das macht aber für die allermeisten überhaupt gar keinen Sinn. Also die Seminare an sich, da gibt es sicherlich genügend, die inhaltlich herausragend sind, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Und du hast es jetzt gerade auch genannt. Die Frage ist, von wem wir uns das anhören, wer das macht, wer diese Inhalte definiert. Es ist im Studium genau das Gleiche.
Ja.
Ich habe in Ludwigshafen studiert, internationales Personalmanagement und Organisation. Und da gab es ein Modul, das hieß Personalbeschaffung und Marketing. Und da habe ich vor vielen, vielen Jahren schon gedacht, also Personalbeschaffung, das haben wir doch vor 50 Jahren gesagt, warum ist denn dieses Curriculum nicht angepasst? Ich habe darauf keine sinnige Antwort bekommen vom Professor, dem war das auch ziemlich Hupe. Der Unterricht.
Das hieß halt so.
Das ist der Wahnsinn. Wir müssen da schon ansetzen, ne? Also wir müssen wirklich ganz, ganz tief reingehen. Thema Stellenanzeigen hast du vorhin auch genannt. Viele sagen, die Stellenanzeige ist tot, so ein Quatsch, sowas ist nie irgendwie ganz tot. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Kultur drauf an. Dann führt man Diskussionen mit Menschen und sagt, hey, lass uns doch mal unsere Stellenanzeigen ein bisschen fresher machen. Lass uns die doch mal updaten und ins Du übergehen. Und dann sind sie im Vorstellungsgespräch beim Sie und dann sage ich, Leute, das ist das Einmaleins, das funktioniert so nicht. Das sind so Brüche. Wir müssen, glaube ich, wirklich im Grundkurs ansetzen, Nadine. Und das ist so ein bisschen das, was viele, glaube ich, auch im HR abschreckt. Mich jetzt nicht. Ja, und deswegen, wir haben auch viele in den Geschäftsführungen, viele Menschen, die in ihren Mit-50ern, 60ern sind und die da sicherlich auch alle völlig zurecht sind. Also da maße ich mir überhaupt nicht an, das zu bewerten, nicht im Ansatz. Die haben alle ihre Stärken, aber mir hat es als ich mein erstes Interview geführt habe für meinen Podcast mit dem Oliver Gajek, da ist es mir wirklich wie Schuppen aus den Augen gefallen, als er gesagt hat, Stefan, HR kümmert sich um die Menschen. Und der Geschäftsführer kümmert sich darum, dass das Business funktioniert. Und das muss auf Augenhöhe funktionieren. Mhm. Und das sehe ich aktuell in vielen schnell wachsenden Unternehmen nicht. Entweder das eine oder das andere. Und deswegen ist auch seine klare Meinung, dass jemand mit HR-Kompetenz in die Geschäftsführung gehört, um das einfach ein Stück weit auszugleichen. Der eine gibt Vollgas bis nach Meppen, sagen wir bei uns im Norden. Also wirklich einfach nur drauf. Mhm. Und dann ist da jemand, der das so ein Stück weit ausgleicht.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein gutes Bild letztlich. Weil es, glaube ich, oft ja so gewachsene Dinge sind aus einem Unternehmen und es halt ja immer funktioniert hat, ne? Und dann muss man sich nicht so schnell bewegen. Ja.
Und lass mich noch ergänzen, Nadine. Es funktioniert ja in den allermeisten Unternehmen, funktioniert es ja irgendwie. Never change a running system. Wenn es so einigermaßen gut ist, warum sollte ich mich dann als Geschäftsführer auf die Hinterbeine setzen und sagen, Stefan, läuft doch gerade alles, was so in 10 Jahren passiert, ist mir doch, also nach mir die Sintflut so ungefähr. Ne? Also ich zitiere da jetzt keinen, mit dem ich eng zusammenarbeite. Nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen das, was man auch aus dem Markt gespiegelt bekommt. Ne? Wenn Personaler mit Geschäftsführern zusammen agieren, das ist oftmals kein Tandem, weil es dann doch immer wieder irgendwelche machtorientierten Spielchen gibt oder sowas. Wenn das alles beiseite ist, also wenn wirklich sowohl Geschäftsführung als auch HR so ein bisschen ihr Ego an die Seite packen und wirklich das Entscheidende in die Mitte rücken, nämlich Menschen weiterzuentwickeln, weil dann entwickelt sich nämlich auch das Geschäft weiter. Ich glaube, dann sind wir schon einen großen Schritt voraus.
Ja, das glaube ich auch allerdings. Stefan, woher nimmst du denn deinen Antrieb? Das würde mich mal interessieren. Wo kommt der her?
Wo kommt der her? Ich glaube, das ist ein Talent, was in mir drin schlummert, was mir mitgegeben worden ist. Ich beobachte, also im Nachgang ist man natürlich immer schlauer, ne? Also ich war schon immer irgendwie derjenige, der vorne weggelaufen ist, wobei ich tatsächlich in meiner Schulzeit, so Grundschule, weiterführende Schule, war ich eher so der schüchterne, zurückhaltende und tatsächlich immer nur irgendwie so in der letzten Reihe und hat sich nicht getraut, sich zu melden im Unterricht. Das hat sich irgendwann gedreht.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das kann sich niemand vorstellen. Ich glaube, dazu müssten wir meine Eltern interviewen. Die würden das wahrscheinlich bestätigen. Und dann irgendwann kam das, dass ich dann gesagt habe, ich möchte gerne eine Bankausbildung machen. Ich wollte seit der 5. Klasse nichts anderes machen, habe mich darauf konzentriert, habe dann auch in meiner Heimatstadt was bekommen, zügig gemerkt, dass das nichts Langfristiges für mich ist. Habe aber in der Bank dann erste Führungserfahrungen machen dürfen. Gar nicht mal irgendwie auf dem Papier, sondern andere Azubis haben sich an mir orientiert oder die haben mir zugehört, haben mich nach Rat gefragt, obwohl ich irgendwie gar keinen Rat angeboten habe. Aber die haben sich an mir orientiert, vielleicht auch so als Role Model. Ich habe gedacht, das macht schon Laune, das macht schon Freude, wenn man denen Tipps gibt und die setzen das um und es funktioniert. Das war im Zivildienst genau das Gleiche. Im Studium habe ich dann eine Studierendenschaft von jetzt auf gleich übernommen und mit anderen Co-Vorständen auch geführt. Und in der Studierendenschaft ist es ja auch so, ich habe dort ja keine Weisungsbefugnis oder irgendwie sowas. Ja, also ich musste die ja wirklich mit Purpose, sagt man heute so schön, musste ich die ja motivieren. Und da hatte ich auf einmal ein Team von 100 Leuten, die einem gefolgt sind. Und da habe ich gemerkt, das scheint ein Talent in mir zu sein, was irgendwie da ist und was ich für mich jetzt tiefer nutzen muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das habe ich dann auf meine HR-Karriere umgemünzt und bin ja auch heute noch als Head of vorneweg mit Nase im Wind unterwegs. Finde ich ganz gut.
Cool. Also tatsächlich immer Saft drauf sozusagen. Ja, hattest immer Bock und hast gemerkt, dass dir das liegt, auch nach vorne zu gehen. Und auch was du eben gesagt hast, was ja dann mit einhergeht, Verantwortung und dir auch mal eine blutige Nase einfangen, passiert, ne? Aber man lernt natürlich auch unglaublich viel draus. Und das ist natürlich der Punkt am Ende. Das ist auch immer so ein Thema, wo ich sage, wie kriegt man das dann in den Geschäftsführerin reingetrommelt, dass man auch mal was ausprobieren muss, weil das ist ja im Personal eben jetzt auch so ein Thema meines Erachtens. Man muss sich da auch irgendwie mal was trauen, neue Wege gehen, Stellenbeschreibungen ausprobieren, andere Rekrutierungswege. Wie machst du das denn? Wie bereitest du das denn vor?
Also ich bin tatsächlich bei mir in der Firma so weit, dass ich mein eigenes HR-Budget habe für verschiedene Bereiche und ich kann in diesem Budget, wenn ich es nicht komplett verkacke, kann ich da drin eigentlich tun und lassen, mehr oder weniger, was ich will, und kann dann auch so eine Art Innovation-Budget mal rausgeben. Das haben wir die letzten Jahre immer mal wieder gemacht, dass wir auch im Recruiting Dinge ausprobiert haben, die dann auch wirklich überhaupt nicht funktioniert haben. Wir sind dafür aber nicht an den Pranger gestellt worden. Das ist bei uns tatsächlich auch Unternehmensphilosophie, Dinge auszuprobieren und zwar unter Volldampf, sehr, sehr schnell und dann wirklich zu überlegen, okay, das macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dann stampfen wir das direkt wieder ein, aber wir haben wieder was dazugelernt. Natürlich sollte man jetzt nicht Millionen verkloppen, das ist auch klar, aber wir sprechen da im HR von Ideen, sprechen wir, wenn überhaupt, von 5K. Oder ich habe vor kurzem auch, ohne dass ich es irgendwie im Plan hatte, haben wir eine Karrieremesse in Bulgarien, habe ich von jetzt auf gleich, die Idee war einfach nur, das war so ein klassischer No-Brainer, wo die Anfrage zu mir kam, hey, wollen wir das machen? Und ich so, oh Gott, jetzt muss ich mit dem Budget abstimmen. Nee, komm, wir machen das jetzt einfach. Also ich bin da quasi nach dem Motto, naja, wenn es schief geht, dann muss ich halt die Hand heben und sagen, Fehler ist mir unterlaufen, stelle ich mich vor meine Mannschaft, alles gut. Am Ende des Tages war das ein sehr gutes Investment, weil wir haben durch diese Career Fair tatsächlich eine Person von uns überzeugen können, die wir sonst hätten über einen Headhunter bekommen. Und so hatten wir die Kosten natürlich direkt wieder drin. Und das sind so Momente, das sind so Beispiele, die muss man immer wieder Richtung Geschäftsführung auch mit einspielen, am besten in so einem Nebensatz oder mal auf eine Folie klatschen,
ja,
und das immer wieder wiederholen, dass es bei denen ankommt. Ja, ansonsten, ja, ist es oftmals noch so, dass die ganzen HR-Themen werden als Kosten gesehen, ne? Als die Kost und nicht als Investment.
Ja.
Und das ist halt, und da müssen wir so ein bisschen in den Turnaround hinbekommen und GeschäftsführerInnen auch klar machen, dass das funktionieren kann. Und dafür müssen wir natürlich auch Evidenzen liefern. Das verstehe ich voll und ganz, dass da nicht einfach nur blumige Folien irgendwie rumgeschickt werden können, sondern da muss auch schon so ein bisschen Fleisch am Knochen sein. Und das funktioniert meistens ganz gut.
Mhm. Wie oft redest du mit der Geschäftsführung? Also
jede
wie
Woche.
Tauscht ihr euch auch? Jede Woche. Ja, cool. Ja.
Ich habe jede Woche mein One-on-One mit meinem CEO, der auch meine, okay, direkte Führungskraft ist. Sind das immer HR-Themen, über die wir sprechen? Nee, nicht immer. Aber jetzt zum Beispiel ist kein Geheimnis, wir haben gerade eine Akquisition hinter uns letzte Woche. Wir haben ein belgisches Unternehmen dazu geholt. Wir sind auf mal jetzt 300 plus Mitarbeiter.
Okay.
Sind natürlich auch irgendwie alles HR-related Topics, die jetzt aufkommen.
Klar.
Und da sind wir natürlich in einem wöchentlichen Austausch, aber auch mit den Gründern der Firma bin ich in einem täglichen Austausch. Was noch fehlt, ist quasi tatsächlich der Sitz im C-Level. So, das ist das, was ich anstrebe. Schauen wir mal, ob mir das gelingt.
Ja. Der Sitz im C-Level, das hört sich gut an. Was rätst du denn denjenigen, und das kenne ich aus der Praxis eben auch zu oft oder sehr oft, die eben nicht so nah an die Geschäftsführung tatsächlich rankommen, ja? Wie pirsche ich mich denn ran sozusagen? Was ist denn vielleicht eine gute Strategie, um auch mit den Themen relevant zu werden sozusagen? Mal fernab davon mit, dass es schwierig ist, wie ich immer so schön sage, gutes Personal zu finden ist schwierig, ja, und auch anstrengend. Aber wie komme ich denn dahin?
Einfach kann ja auch jeder. Genau. Ist ja auch schon ein bisschen abgedroschen. Ich glaube, es fängt im Kopf eines jeden Personalers erstmal an. Also ich glaube, die Haltung ist da echt entscheidend, und sich zu sagen, ich zitiere immer gerne, accept the situation and move on. Also wenn es wirklich so ist, dass ich mit meiner HR-Funktion irgendwo in den Niederungen des Admins verhaftet bin, dann muss ich mir wirklich überlegen, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Und wenn ich sage, okay, ich ziehe das jetzt durch, dann aber auch wirklich mit Vollgas voran und sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ich schaue mir jetzt mal in den anderen Abteilungen an, wie die so erfolgreich geworden sind. Und ich spreche mal etwas länger mit meinem Vertriebschef, Chefin. Ich ziehe mir mal unseren Entwicklungsleiter heran. Ich treffe mich mal mit denen auf einen Kaffee und frage mal, warum hast du so ein Gehör bei unserem Geschäftsführer? So, und dann wirklich für sich die Essenz rausholen und dann mit kleinen Steps starten. Und dann empfehle ich immer, einfach mal machen. Also was kann denn großartig passieren, außer dass jemand dir sagt, dass das jetzt nicht so toll war. Aber dann hast du auch wieder den Einblick und weißt, okay, dann ist das Thema vielleicht bei uns nicht gewollt. Dann probiere ich das jetzt noch 2-3 Mal. Das ist natürlich alles einfacher gesagt als getan. Das ist mir auch durchaus bewusst. Nichtsdestotrotz, was haben wir als Personaler denn zu verlieren, wenn wir denn einfach mal was anders machen? Gar nichts. Ja. Erkenntnisse erzielen wir dadurch. Aber wenn ich natürlich Angst vor Erkenntnisgewinn habe, dann bleibe ich in meiner Rolle und bleibe dann Duckmäuser, dann verändert sich aber auch nichts. Deswegen an diesem Thema, dass man selber der Wandel sein muss, den man sich in anderen wünscht, da ist auch schon irgendwie so ein bisschen was dran, ohne dass ich das jetzt zu sehr hoch dramatisieren möchte. Das steht mir auch nicht zu. Nichtsdestotrotz habe ich für mich entschlossen, Dinge voranzutreiben. Wenn sie nicht klappen, dann klappen sie nicht. Dann ist es meistens nicht wegen mir, sondern wegen irgendwelcher Umstände. Und dann aber auch accept the situation and move on und weitermachen. Und die Gedanken, die man dann hat, ich kann das alles nicht, das wird so nichts und sowas. Kurt Krömer sagt in seinem Buch, glaub nicht immer deinen Gedanken.
Genau. Du hast auch eben schön gesagt, auch gerne mal noch ein zweites und ein drittes Mal probieren. Ne? Ich habe auch immer gesagt, ich bin immer gerne mit Anlauf durch die Wand, und wenn es nicht ging, dann eben nochmal. Das muss man aber wollen eben, ne? Und man muss auch ein Nein oder eine Schlappe oder wie auch immer man das verzeichnen möchte, dann auch einstecken. Und damit dann weitermachen, aber auch das ist immer ein Learning meines Erachtens,
absolut.
Auch sich selbst kennenzulernen. Und wir haben ja auch am Anfang nochmal oder auch eben nochmal zum Thema Mindset einfach auch gesprochen. Ja, ich meine, es ist eine Mindset-Geschichte und das ist ja nichts anderes für mich wie Haltung. Und ich glaube, das ist so das A und O. Ich habe da auch einige Folgen dazu gemacht zum Thema Authentizität, zum Thema, was ist wo, wie meine Rolle und welche Rolle möchte ich da spielen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich nochmal mitgeben möchte, welche Rolle möchtest du spielen auch im Unternehmen? Welche Rolle soll Personal, HR, People and Culture, wie auch immer, welche Rolle soll das spielen und wie möchtest du das nach vorne bringen oder eben auch nicht? Ja, und das ist, dann kommen wir wieder in Haltung und Verantwortung rein.
Und korrekt. Und wenn man dann für sich über ein paar Monate, vielleicht sind es auch manchmal Jahre, man kann das nicht so genau definieren, vielleicht sind es manchmal auch nur Wochen, wenn man dann im Zusammenspiel mit der Geschäftsführung merkt, dass das Thema wirklich gar keinen Stellenwert hat, weil man mit seinen Themen wirklich überhaupt nicht durchdringt und man hat das Gefühl, man ist ständig immer nur der Plan B und man ist nur in der Niederlage unterwegs, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, ob man das wirklich langfristig machen möchte, weil das macht ja auch was mit einem, dass man mal wirklich gesagt bekommt, ey Stefan, die Idee ist ja nun völliger Kappes, was ist dir denn da eingefallen? Dann sage ich, naja, war eine Idee unter der Dusche, passt halt nicht. Ich glaube, das ist so eine innere Grundhaltung, die man haben muss. Da dürfen wir, und das habe ich in irgendeiner meiner Podcast-Folgen auch schon gesagt, deswegen dieses Raus aus der Opferrolle, mehr in dieses, hey, wir dürfen uns auch mal was zutrauen, wir dürfen auch mal mutig sein im HR. Das müssen wir uns jetzt mehr und mehr trauen. Ich weiß, dass da oftmals nicht die Unternehmensumgebung für da ist und dass die Sicherheit dafür nicht da ist und nicht jeder Mensch ist dafür auch gemacht. Ich sage aber auch, das ist auch gut so, weil ich meine, ich habe dieses Talent. Nichtsdestotrotz gibt mir keine Dinge, die ich irgendwie kontrollieren soll oder gibt mir nicht irgendwie 10 Tasks, wo man ganz, ganz präzise irgendwas machen muss. Fall ich durch. Aber das habe ich für mich erkannt. Und deswegen bin ich mit dem, was ich tue, auch recht erfolgreich, wenn man das so sagen kann. Mir macht es auf jeden Fall einfach nur Spaß und Freude und gibt mir eine gewisse Energie. Und ich weiß, wie ich mit manchen Themen einfach besser umgehen kann, ja.
Ja, das ist, glaube ich, das wichtigste Learning auch einfach. Also auch Authentizität und sich selbst treu sein und auch sich da wiederfinden. Und das kann ja manchmal auch sein, indem man Sachen neu ausprobiert. Ne? Das kann ja auch so ein Ding sein, dass man sagt, boah, geil, das habe ich mich noch nie getraut. Wie geil fühlt sich das denn an? Ja, cool, das muss ich irgendwie öfters haben und so, ja. Und das kann ich auch immer nur ermutigen, aus meiner Praxis auch Sachen auszuprobieren und da einfach diesen Schritt zu machen und dann in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Ich glaube, das ist immer so der Punkt am Ende auch, ja.
Wir beide wussten doch nicht, ob so ein Podcast, den wir auf die Reise bringen, ob der in irgendeiner Form erfolgreich wird oder nicht. Ja. Jetzt mal wirklich an Seite gestellt, wie jeder von uns beiden Erfolg definiert. Genau. Sicherlich ein bisschen unterschiedlich, weil wir da auch mit verschiedenen Zielsetzungen einfach rangegangen sind. Nichtsdestotrotz, dass das auch mal auszuprobieren, so eine Idee dann auch mal durchzudrücken und sich dann auch gegen alle Widerstände, die völlig normal sind aus dem Umfeld, da hast du doch gar keine Zeit dafür. Ach, jetzt willst du auch noch Geld investieren. Einfach mal dagegen an und sagen, nee, ich mache das jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, mal sehen, was bei rauskommt. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also was ich in dem Podcast, in den Vorbereitungen, aber auch in der Umsetzung, was ich da über mich lerne, das ist so wertvoll. Das ist nicht in Euros aufzuwerten. Ne?
Nee, das ist ja, wie ich immer sage, das erste Mal, ja. Da gibt es nicht nur das erste Mal, sondern es gibt ganz viele erste Male im Leben. Und die zu sehen, zu erkennen, auszukunden und daraus schöpft man ja ganz viele neue Ressourcen auch wieder und ganz viel Energie. Und das finde ich halt auch total schön halt. Und der Podcast ist bei mir tatsächlich auch eins davon sozusagen. Und ich finde es immer schön, wenn ich halt heute als, will ich mal sagen, jetzt bin ich über ein Jahr im Business, fast routiniert sozusagen mittlerweile ranging, wenn ich überlege, wie es am Anfang war und dann aber auch super vielen Menschen die Möglichkeit bieten kann, einfach eine Bühne zu geben auch, um eben über ihre Themen zu sprechen. Und ich ja ganz oft eben auch Menschen habe, die noch nie im Podcast waren und dann auch sehr aufgeregt sind. Und dann sage ich immer, ja, das ist halt das erste Mal und das genießen wir jetzt zusammen. Und das ist einfach total schön. Und danach ist es für alle einfach wunderbar. Und es gibt auch immer ein Ergebnis, davon mal ganz ab. Und das ist eben auch schön, für alle, die dann dabei sind, sozusagen. Wunderbar. Ja. Wie könnten die Worte besser sein? Ich habe noch eine Frage an dich, Stefan, damit wir langsam zum Ende kommen. Mit Blick auf die Uhr sind wir natürlich deutlich über die 30 Minuten. Aber es ist alles wunderbar. Und die hat auch gar nichts erstmal so mit unserem Thema zu tun. Aber mein Unternehmen heißt ja Wie am Schnürchen. Mhm. Und deswegen möchte ich gerne von dir zum Abschluss noch wissen, Stefan, wann läuft es denn bei dir wie am Schnürchen? Egal in welchem Kontext, was fällt dir ein?
Ich habe direkt eine Assoziation im Kopf, dass man aus Schnürchen ja auch wieder das HR da reinbauen kann. Ne? Ja. Funktioniert ja auch wieder hervorragend. Also wenn es bei mir wie am Schnürchen läuft, dann habe ich, boah, die Frage ist echt komplex. Ich glaube, ich vermische da gerade ganz, ganz viele private Themen, weil ich werdender Papa bin. Ne? Also wenn es wie am Schnürchen läuft, dann ist unsere erste Tochter am 29. Juli gesund auf diesem Planeten und da bin ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch in dem Moment zusammen mit meiner Frau. Dann läuft es da wie am Schnürchen und dann bin ich auch erstmal 4 Wochen aus meinem Job raus. Das ist dann auch wie am Schnürchen, weil ich mich dann um andere Themen kümmern kann. Was ich geil finde, ist, wenn Mitarbeiter, die schon sehr, sehr lange bei mir im Team sind, wenn die auf einmal für sich gemerkt haben, dass sie sich in irgendeinem Thema weiterentwickelt haben, wo sie sich aus irgendeiner Situation rausmanövriert haben, wo ich ein bisschen Unterstützung gegeben habe, ein bisschen Leadership vielleicht auch gezeigt habe, wo sie sich an mir orientieren konnten, dann sage ich auch, oh Mann, Kollege, das lief ja wie am Schnürchen. Ja.
Cool, super, danke für diesen mehrschichtigen Einblick sozusagen, wenn es bei dir wie am Schnürchen läuft. Mhm. Stefan, super, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich sehr. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Das war ganz wunderbar und ich glaube, wir haben ein paar wunderbare Dinge zusammengefasst, die tatsächlich im operativen Geschäft von vielen, die zuhören, wertvoll sind und wo man sich auch immer wieder nochmal neu einnorden kann mit ganz tollen Tipps auch aus deiner Praxis. Das ist echt ganz wunderbar. Vielen Dank.
Und jeder darf sich auch gerne bei mir melden. Also wenn da irgendetwas ist, ich habe noch nicht mein eigenes Consulting-Business aufgebaut, aber wenn jemand da etwas tiefer einsteigen möchte, ich meine, wir werden in den Shownotes mein LinkedIn-Profil auch verlinken.
Genau, richtig.
Einfach mal trauen, dann mir auch eine Nachricht zu schreiben. Ich antworte auch.
Er antwortet, habt ihr gehört. Wunderbar. Er antwortet, genau. Vernetzt euch gerne mit Stefan. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr alle seine Kontaktdaten. Hört seinen Podcast, abonniert ihn, bewertet ihn, empfiehlt ihn weiter, genauso wie den Merkwürdig-Podcast. Dann haben wir jetzt mal doppelt gemoppelt in der Abmoderation. Und ich freue mich auch, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge des Merkwürdig-Podcasts, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis dahin.